Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Mit dem Umweltschützer Felix Finkbeiner. Mit 9 hat er ein Referat über die Rettung der Eisbären gehalten und seine Mitschüler überredet, mit ihm zusammen einen Baum zu pflanzen, um etwas gegen die Erderwärmung zu tun. Dann hat er die Kinder- und Jugendinitiative Plant for the Planet gegründet. Mit 13 hat er bereits vor den Vereinten Nationen gesprochen. Jetzt ist er 21, dürfte einer der Jüngsten sein, die das Bundesverdienstkreuz hier bekommen haben. Viel wichtiger ist für ihn aber Plant for the Planet, hat mittlerweile über 100.000 Unterstützer gefunden und hat mit Partnerorganisationen zusammen rund 14 Milliarden Bäume gepflanzt. Herzlich willkommen, Leute, Felix Finkbeiner.
Vielen Dank.
Ich sage ganz ehrlich, ich wollte heute Morgen eigentlich mit dem Fahrrad hier ins Funkhaus kommen, dann hat es aber so geschüttet, dass ich doch das Auto genommen habe. Kennen sich solche Situationen auch oder sind Sie nach so vielen Jahren Engagement für die Umwelt schon in so einer höheren Daseinsform angelangt, dass Sie von solchen Anfechtungen gar nicht mehr heimgesucht werden?
Das ist natürlich auf keinen Fall. Es fällt natürlich uns allen immer schwer, jeden Morgen aufs Neue diese richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen glaube ich auch, dass es zwar ganz schön ist und ganz wichtig ist, dass Leute selber freiwillig diese richtigen Entscheidungen treffen. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch Politik, die Leute dazu mobilisiert und motiviert, diese Entscheidungen zu treffen, durch CO2-Steuern zum Beispiel, damit es Leuten leichter fällt, damit wir das alles tun müssen.
Sie sind heute mit der S-Bahn hierher gekommen aus Frankfurt, wo Sie gestern Abend einen Vortrag gehalten haben, das weiß ich. Normalerweise promovieren Sie in Umweltwissenschaften an der ETH Zürich. Wie sind Sie von Zürich nach Frankfurt gereist?
Mit dem Zug natürlich.
Auch mit dem Zug. Zu fliegen wäre für Sie undenkbar oder setzen Sie sich auch mal ins Flugzeug?
Also unser größtes Projekt ist zum Beispiel in Mexiko und da pflanzen wir jedes Jahr 2,5 Millionen Bäume. Wenn ich dort bin, muss ich natürlich auch hinfliegen, aber natürlich in Deutschland, in Europa versuche ich so viel wie möglich mit dem Zug unterwegs zu sein.
Aber sich in so ein Solarsegelboot zu setzen wie Kreta, das wäre jetzt schwierig für Sie.
Ich finde es klasse, dass Sie damit so ein Zeichen setzt. Das habe ich aber bis jetzt noch nicht gemacht.
Wir werden gleich noch ganz viel über Bäume sprechen, das Klima und Ihr Engagement fürs Bäume pflanzen. Wir wollen Sie aber auch als Mensch, Felix Finkbeiner, ein wenig näher kennenlernen. Ich habe jetzt mal ein paar Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen. Okay. Wer sagt, ein Einzelner kann doch nichts bewirken, dem sage ich.
Jeder einzelne Baum nimmt im Jahr 10 Kilo an CO2 auf und wenn man nur einen Baum pflanzt, haben wir schon unglaublich viel erreicht.
Ich bin dankbar für?
Mein großes Vorbild Wangari Maathai, die mich und unglaublich viele andere Menschen auf der Welt inspiriert hat, Bäume zu pflanzen.
Das ist die Friedensnobelpreisträgerin, die afrikanische.
Genau, die hat 2004 den Friedensnobelpreis bekommen, dafür, dass sie über 30 Jahre hinweg hunderttausende Frauen in Kenia mobilisiert hat, Bäume zu pflanzen. Und so sind insgesamt 30 Millionen Bäume zusammengekommen.
Und nach ihrem Tod wurde ihr Projekt an Plant for the Planet, ihre Organisation, übertragen.
Genau.
Wenn ich Bundeskanzler wäre,
würde ich als allererstes eine CO2-Steuer einführen. Ich würde es erlauben, dass wir Wüstenstrom aus Afrika importieren können und so Deutschland sauberer machen. Und ich würde mit der Welt zusammen 1.000 Milliarden Bäume pflanzen.
Wenn mir damals mit 9 Jahren jemand gesagt hätte, wie viele Bäume dem ersten Baum, den ich damals gepflanzt habe, folgen würden, hätte ich ihm geantwortet.
Ich glaube, ich war damals so blauäugig, dass ich es vielleicht sogar geglaubt hätte.
War ja gut, wenn man an seine Ziele glaubt, ist ja wichtig, ne?
Genau. Wenn ich damals ein besseres Verständnis der Welt gehabt hätte, hätte ich sowas sicher nicht angefangen, weil ich dann nie auf die Idee gekommen wäre, dass man sowas auch erreichen könnte.
Wenn eine gute Fee käme und sagen würde, du hast 3 Wünsche frei, würde ich mir wünschen.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, politisch ganz einfach, die CO2-Steuer, extrem wichtig, dass alle Regierungen der Welt die Versprechen, die sie sowieso schon abgegeben haben, mit dem Pariser Klimaabkommen auch umsetzen. Denn wir sind heute in einer Situation, wo 193 Länder Versprechen abgegeben haben, aber nur 14 Länder auf der Welt diese Versprechen auch umsetzen. Und keins der großen Industrienationen ist dabei.
Deutschland leider auch nicht.
Deutschland auch nicht.
Nochmal drüber. Dritten Wunsch haben Sie noch frei.
Dritten Wunsch habe ich noch frei. Sage ich nochmal die 1.000 Milliarden Bäume.
Wenn ich Kindern einen guten Rat mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
Also, erscheinen unglaublich einfach, was zu erreichen, wenn man mit ganz vielen anderen Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Finkbeiner, lassen Sie uns mal drüber reden, warum Sie der Überzeugung sind, wir müssen Bäume pflanzen und zwar so viele und so rasch wie möglich. Sie legen das ausführlich in Ihrem in diesem Jahr erschienenen Buch Der Baum dar, sagen, Bäume sind eine wahre Wunderwaffe gegen die Klimakrise. Was macht den Baum zu so einer Wunderwaffe?
Bäume sind unglaublich genial, weil Bäume die einzigen Maschinen sind, die wir haben, die das CO2, das wir herausstoßen, auch wieder aufnehmen können. Und eine ganz tolle Gruppe an Wissenschaftlern in Zürich hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht, die zum Schluss gekommen ist, dass wir weltweit den Baumbestand um ein Drittel erhöhen können. Also wir haben heute ungefähr 3 Billionen Bäume auf der Welt und haben Platz für eine weitere Billion, ohne dass wir in Konkurrenz mit der Landwirtschaft und so weiter sind. Und wenn wir es schaffen würden, all diese Bäume zu pflanzen, dann würden die ungefähr ein Viertel des weltweit menschgemachten CO2-Ausstoßes aufnehmen.
Aber das heißt nicht, damit ist die Klimakrise erledigt.
Genau, das ist ganz wichtig. Die Bäume sind ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zur Lösung der Klimakrise. Aber Bäume alleine werden das Problem nicht lösen. Wir müssen beides machen.
Also sie verschaffen uns Zeit.
Sie verschaffen uns Zeit. Man kann sich die ein bisschen wie so ein Zeitjoker vorstellen. Wir sehen einfach, dass wir heute lang nicht schnell genug mit unserem weltweiten CO2-Ausstoß runtergehen. Und die Bäume geben uns ein bisschen Zeit, damit wir es noch schaffen können, die Klimakrise abzuwenden. Also das heißt, dass unsere weltweite Durchschnittstemperatur um nicht mehr als 2 Grad ansteigt.
Aber 1 Billion Bäume, das ist eine so unglaubliche Zahl. Glauben Sie ernsthaft, das ist zu schaffen? Sie müssen ja da alle möglichen Regierungen, alle möglichen Länder einbinden, die dann auf Fläche, die sie vielleicht, was weiß ich, zum Häuser bauen oder so brauchen würde, verzichten.
Also 1 Billion Bäume sind ungefähr 150 Bäume pro Mensch auf der Welt. Das ist natürlich ein ganz großes Projekt. Ich glaube, dass es von Regierungsseiten wird es da ganz wenig Widerstand geben, sondern ganz im Gegenteil, da gibt es unglaublich viel Begeisterung.
Naja, schauen Sie sich mal Brasilien an, was da gerade passiert.
Genau, also ich würde sagen, es sind zwei relativ getrennte Sachen. Die Abholzung müssen wir unbedingt stoppen und gleichzeitig die Aufforstung erreichen. Grundsätzlich noch ganz wichtig, das sind alles Flächen, die heute nicht landwirtschaftlich genutzt werden oder für den Siedlungsbau genutzt werden oder sowas, sondern es sind Flächen, die alle Wald waren, dann zerstört wurden und die heute nicht genutzt werden. Also da gibt es ganz viel tolles Potenzial zur Aufforstung und wir merken, dass unglaublich viele Regierungen unbedingt wollen, dass man in ihren Ländern aufforstet. Also haben sich mittlerweile 58 Länder auf der Welt haben sich Ziele zur Aufforstung gesetzt. Die mexikanische Regierung ist ein wunderbares Beispiel, Tansania, aber eben insgesamt 58 Länder, die unbedingt wollen, dass in ihrem Land aufgeforstet wird und andere Leute einladen, mit ihnen in ihr Land zu kommen, um aufzuforsten. Also gibt es unglaublich viel Begeisterung von Regierungsseite. Das größte Problem ist eher die Finanzierung als die politische Unterstützung.
Aber wie gesagt, Sie haben ja auf der anderen Seite auch zum Beispiel Brasilien, wo Regenwald abgebrannt wird. Und Brasilien steht ja nicht allein da, wenn man sich anschaut, was in den letzten 10, 20 Jahren an Neuaufforstung stattgefunden hat und an Baumvernichtung. Was überwiegt denn?
Die Baumzerstörung überwiegt noch ganz deutlich. Also wir haben im Jahr ein Minus von 10 Milliarden Bäumen auf der Welt. Wir verlieren jedes Jahr mehr Bäume, als es Menschen auf der Welt gibt, weil eben besonders in Ländern wie Brasilien, Indonesien und Malaysia unglaublich viel Wald noch zerstört wird. Aber wir sprechen ja jetzt in den letzten Tagen extrem viel über den brasilianischen Fall, was ich fantastisch finde, dass es endlich mal in den Medien ist und breit diskutiert wird, was es für eine Katastrophe ist. Aber was ich da vielleicht auch noch kurz erzählen möchte, ist, dass es dort in der Vergangenheit auch schon eine große Erfolgsgeschichte gab. Zwischen dem Jahr 2004 und dem Jahr 2014 hat die damalige brasilianische Regierung in Zusammenarbeit mit vielen NGOs es geschafft, den Waldverlust um 70% zu reduzieren. Die neue brasilianische Regierung hat das Ganze natürlich wieder umgerissen und jetzt geht der Waldverlust wieder ganz stark nach oben. Aber diese Erfolgsgeschichte von 2004 bis 2014 zeigt, dass es absolut möglich ist, diesen Waldverlust zu stoppen. Also das ist absolut in unserer Macht und das können wir auch wieder hinkriegen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Felix Finkbeiner, er war die Greta vor der Greta, hat die Zeit mal über sie geschrieben. Fühlen Sie sich da gut getroffen?
Ich würde mich selber nicht mit Greta vergleichen. Das, was sie erreicht hat, ist bei weitem so viel beeindruckender als alles, was wir je getan haben. Deswegen sehe ich den Vergleich nicht ganz.
Haben Sie den mal persönlich getroffen?
Nein, aber viele der Fridays for Future Jugendliche hier in Deutschland kenne ich sehr gut und bin auch große Fans von denen wie Luise Muthal und Luisa Neubauer.
Aber ein bisschen stimmt das mit der Kreta vor der Kreta ja schon. Sie haben mit Ihren Mitstreitern nicht nur Bäume gepflanzt, die Idee fürs Klima zu streiken hatten Sie und andere Jugendliche von Plant for the Planet bereits 2015. Können Sie sich erklären, warum das damals nicht so eine durchschlagende Wirkung hatte wie aktuell die Fridays for Future?
Ja, 2015 hatten wir mal eine unserer Jugendkonferenzen, wo viele unserer Plant for the Planet Jugendlichen zusammengekommen sind. Und da hat einer unserer Jugendlichen vorgeschlagen, machen wir doch sowas, nennen wir das Climate Strike, wo wir einfach mal nicht in die Schule gehen und stattdessen demonstrieren, um den Regierungen der Welt zu zeigen, wie ernst es ist um die Klimakrise. Und das haben wir Ende 2015 dann auch probiert. Hat aber niemanden so wirklich interessiert. Ende 2016 zur nächsten Klimakonferenz haben wir es dann auch nochmal probiert, haben wir auch nicht zum Fliegen bekommen und haben auch irgendwie wieder aufgegeben.
Aber
und
das heißt, das gesellschaftliche Klima hat sich offensichtlich auch ein Stück weit verändert, dass Greta Thunberg da so einschlagen konnte mit diesen Demos.
Das kann ein Grund sein. Ich glaube auch, weil wir, sie hat es auch viel, viel intelligenter umgesetzt, als wir das damals versucht haben. Wir haben immer gedacht, wir zur Klimakonferenz machen wir immer einen großen Aktionstag zum Streiken. Sie hat natürlich gesagt, wenn man das wöchentlich macht, dann kann sich sowas natürlich aufbauen. Da können auch Leute dann können es immer mehr werden, statt dass man davor schon die ganze Werbung machen muss quasi. Also sie hat es viel besser umgesetzt. Dass wir das ausprobiert haben, ist ja eigentlich keine große Sache. Wäre sicher auch niemandem aufgefallen. Nur ein paar Rechte haben gemerkt, dass es unsere Webseite von damals noch gab. Und in vielen rechten Blogs online gibt es dann viele schlimme Verschwörungstheorien, als hätten wir das seit Jahren geplant, was da passiert und so weiter. Was natürlich alles ein Riesenquatsch ist.
Sie selbst sind für das Thema Klimawandel schon früh sensibilisiert worden durch ein Referat in der Grundschule. Sie waren 9 in der 4. Klasse und sollten ein Referat über die Rettungsmöglichkeiten für den bedrohten Eisbären halten. Wie ging es dann weiter?
Ich habe dann an einem Wochenende dieses Referat vorbereitet, habe damals den Al Gore-Film Eine unbequeme Wahrheit gesehen, der damals ganz neu war. Und ich habe dann eben auch von einer fantastischen Kenianerin erfahren, Wangari Maathai, die dort über Jahre hinweg mit vielen anderen Frauen zusammen Bäume gepflanzt hat. Und da habe ich dann meinen Klassenkameraden vorgeschlagen, dann sollten wir doch in jedem Land der Welt 1 Million Bäume pflanzen. Ich glaube, 1 Million war einfach die größte Zahl, die ich kannte. Und ich glaube, ich hatte auch gar keine Ahnung, wie viele Länder es auf der Welt gab. Aber meine Mitschüler fanden die Idee gut. Und der erste Schritt war natürlich auch klar. Wir haben den ersten Baum gepflanzt. Und das war dann ein paar Wochen später. Und da hatten wir eben eine ganze Menge Glück, weil 2 Lokaljournalisten über diesen ersten Baum berichtet haben. Und so haben ein paar andere Schulen davon erfahren und haben auch ein paar Bäume gepflanzt. Und da hat uns ein etwas älterer Schüler dann eine ganz einfache Webseite gebastelt. Diese Webseite war so nur so eine Rangliste aus lokalen Schulen, wer am meisten Bäume gepflanzt hatte. Und da wollten ganz viele Schüler ihre Nachbarschulen quasi übertrumpfen und wollten an die Spitze dieser Rangliste. Und so hat sich Plant for the Planet verbreitet. Nach einem Jahr hatten wir ungefähr 50.000 Bäume gepflanzt, nach 3 Jahren 1 Million. Und es wurden immer mehr Kinder und Jugendliche überall auf der Welt, die mitgemacht haben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit 13 hat er eine Rede vor den Vereinten Nationen gehalten und die klang damals so.
We children understand.
Wir Kinder verstehen, dass die Erwachsenen alles über diese Krise wissen. Aber wir Kinder verstehen nicht, warum sie so wenig dagegen unternehmen. Wir Kinder haben oft direkt miteinander oder im Netz diskutiert, warum so wenig passiert. Und wir haben uns auf 3 mögliche Gründe geeinigt. Der eine könnte in der Wahrnehmung der Zukunft liegen. Für die meisten Erwachsenen ist Zukunft etwas, was 20, 30 oder 40 Jahre entfernt ist. Aber für uns Kinder liegt das Jahr 2100 noch inmitten unserer Lebenszeit. Für die meisten Erwachsenen ist es nur eine akademische Frage, ob der Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts um 1, 2 oder 3 Zentimeter oder um 7 Meter ansteigt. Aber für viele von uns Kindern ist das eine Frage des Überlebens.
Tja, Herr Finkbeiner, unglaublich, was Sie sich damals mit 13 Jahren getraut haben. Wer das komplette Video von damals sehen will, kann es übrigens auf unserer Seite tun, www.swr1.de. Wie sind Sie mit 13 dazu gekommen, vor den Vereinten Nationen in New York zu sprechen?
Das war eigentlich eine ganz komische Geschichte. Ich war da gerade auf einer Konferenz zur Biodiversität und auf dem Rückweg saß da eine Dame neben mir, die mich dann nach einer Weile gefragt hat, ob ich der Felix bin. Und es hat sich herausgestellt, dass sie die Direktorin vom UN Forest Fund ist, die UN-Organisation, die sich mit Wald auseinandersetzt. Und die hat eben diesen Tag bei der UN vorbereitet und mich dann daraufhin auch eingeladen, dort teilzunehmen und so ein bisschen die Stimme von uns Kindern und Jugendlichen zu vertreten.
Haben Ihnen die Knie damals nicht fürchterlich gezittert?
Oh, ich war so unglaublich aufgeregt wie nie davor in meinem Leben und habe mir da einfach, also in den Stunden davor einfach gewünscht, dass ich zu Hause in der Schule wäre. Aber es hat mir dann auch schon sehr viel Spaß gemacht und danach besonders.
Es war ja auch nicht die erste Rede, die Sie vor großem Publikum gehalten haben. Mit 10 haben Sie bereits vor dem Europäischen Parlament sprechen dürfen. Von außen betrachtet wirkt es so, als seien Sie eine Art Wunderkind gewesen. Hatten Sie eigentlich noch neben den Vorträgen, die Sie gehalten haben, ein normales Leben, auch mit Fußballplatz, Computerspielen und Ähnlichem?
Ja, klar. Also erstmal würde ich noch sagen, dass wenn ich heute zum Beispiel vor der UN reden sollte, wäre ich viel, viel aufgeregter als damals, weil es wäre damals natürlich auch noch alles und nicht ganz so klar war, was es für eine Ehre ist und was es für eine Bedeutung vielleicht hat. Aber doch, ich hatte auch ganz normales Leben. Ich meine, mit meinem Schulleiter war klar ausgemacht, dass ich bis zu 20 Tage im Jahr fehlen darf und die restliche Zeit war ich in der Schule und habe mich da ganz normal mit der Schule beschäftigt, Fußball gespielt mit meinen Freunden und so weiter. Da war das Bäumepflanzen in der Schule nie ein großes Thema und so hatte ich, glaube ich, auch eine ganz normale Kindheit.
Und dass es überhaupt zu so einer Explosion kam durch die Berichterstattung der Journalisten, von denen Sie vorhin gesprochen haben, als Sie Ihren ersten Baum gepflanzt haben. Und Ihr Vater hat Ihnen dann die Möglichkeit eröffnet, in Rotary-Clubs zu sprechen und Plant for the Planet vorzustellen.
Genau. Also erstmal haben wir durch die Medien immer mehr Schüler bekommen, die mitgepflanzt haben, aber da habe ich auch ganz viele Vorträge vor verschiedenen Schulen gehalten. Immer wieder Plant for the Planet vorgestellt und diese anderen Schulen eingeladen, mit uns mitzupflanzen. Und dann, als ich so ein bisschen Übung hatte, hat man der Rotary Club von meinem Vater zum ersten Mal mich eingeladen, dort mal einen kleinen Vortrag zu halten. Und kurz danach bin ich dann auch zu verschiedenen anderen Rotary Clubs und Lions Clubs und so weiter hingegangen, weil wir gemerkt haben, wunderbare Bühne, um da richtige Unterstützer auch zu finden, die uns dann auch oft in kleine Beträge gespendet haben, mit denen wir dann Bäume in anderen Teilen der Welt finanzieren konnten.
Jetzt sind Sie ja in einer ganz besonderen Familie groß geworden, die Sie auch unterstützt hat entsprechend. Ihre Eltern sind beide überzeugte Umweltschützer. Ihr Vater Fridtjof Finkbeiner ist Mitglied des Club of Rome, wo sich verschiedene Experten zusammengeschlossen haben, die sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit einsetzen. Ich stelle mir das für Eltern gar nicht so einfach so. Einerseits wollen sie ihr Kind unterstützen, wenn es sich für eine gute Sache einsetzt. Andererseits ist aber natürlich auch schützen, dass es nicht zum Medienstar hochgehypt wird und dann irgendwann abhebt. Wie haben Ihre Eltern das hingekriegt?
Also erstmal bin ich meinen Eltern unglaublich dankbar, dass sie mich und Plant for the Planet insgesamt über diese vielen Jahre auch stark unterstützt haben. Ich bin mir sicher, dass wenn wir nicht die Unterstützung von meinen Eltern gehabt hätten und auch den von den Eltern von vielen anderen Botschaftern von Plant for the Planet, wäre das Projekt vielleicht nach ein oder zwei Jahren dann auch mal wieder eingeschlafen. Aber wir hatten diese Unterstützung, dass daraus eine starke Organisation auch werden konnte und deswegen bin ich da unglaublich dankbar. Aber ich glaube, meine Eltern haben sich am Anfang auch wirklich große Sorgen gemacht, ob das besonders ab ungefähr einem Jahr, nachdem wir angefangen haben, hat Plant for the Planet auf einmal unglaublich viel Medienaufmerksamkeit bekommen, auch ich als Person. Und da haben sich, glaube ich, meine Eltern große Sorgen gemacht, was es für mich bedeutet, wenn ich auf einmal mit 10 quasi so viel Aufmerksamkeit bekomme. Ich glaube im Nachhinein, dass sie sich da eigentlich zu sehr Sorgen gemacht haben, weil ich das damals gar nicht so mitbekommen habe. Also ich weiß jetzt im Nachhinein, ja, da wurde viel drüber berichtet und so weiter, aber damals mit 9 oder 10 war das mir gar nicht so klar. Das hat für mich einfach überhaupt gar nichts bedeutet, wenn in Berlin eine Zeitung, die Berliner Morgenpost oder sowas über Plant for the Planet berichtet, dann hat es mich quasi in keine Weise betroffen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Finkbeiner, lassen Sie uns mal drüber reden, wie die von Ihnen gegründete Initiative Plant for the Planet arbeitet. Wichtig ist erstmal, es ist nach wie vor eine Kinder- und Jugendinitiative. Kinder bilden andere 9- bis 12-jährige Kinder auf einer eintägigen Akademie als Klimabotschafter aus. Was lernen die Kinder da von den anderen Kindern, die bereits Klimabotschafter sind?
Also am Tag fängt man immer an mit einem Vortrag des älteren Botschafters, des anderen Botschafters, der schon ein bisschen bei Plan for the Planet dabei ist, der über unsere Arbeit erzählt, aber natürlich viel wichtiger, der erklärt, was die Klimakrise ist und natürlich auch, wieso es so unglaublich wichtig ist, Bäume zu pflanzen. Danach spielt man verschiedene Spiele zu diesen globalen Problemen, um die besser zu verstehen. Und ganz wichtig, machen wir dann so eine Art Rhetoriktraining, wo man dann eine Stunde lang merkt, dass es eigentlich ganz einfach ist, Vorträge zu halten und das man selber machen kann. Von Klassenkameraden in der Schule, aber auch gerne mal vor Erwachsenen, um die zu überzeugen, dass wir unbedingt Bäume pflanzen müssen und natürlich auch unseren CO2-Ausstoß reduzieren müssen, um die Klimakrise anzupacken. Und auch ganz wichtig, am Ende dieser Akademien machen dann alle Teilnehmer Pläne, was sie selber machen wollen, um gegen die Klimakrise aktiv zu werden. Also zum Beispiel mit ihren Mitschülern zusammen Bäume zu pflanzen. Zum Beispiel ihren Bürgermeister anzusprechen, um dem zu überzeugen, dass er mehr tut gegen die Klimakrise. Und noch eine ganze Menge mehr.
81.000 Klimabotschafter haben Sie bisher ausgebildet in über 70 Ländern, allesamt Kinder. Erwachsene sind aber auch willkommen, oder?
Genau. Die meisten Teilnehmer bei unseren Akademien sind so zwischen 10 und 12, werden dann natürlich aber älter. Wir haben mittlerweile eine ganze Menge Botschafter, die auch schon Anfang 20 sind. Und wir freuen uns natürlich auch über alle Eltern, Lehrer und Erwachsene insgesamt, die uns unterstützen.
Unterstützt werden die Kinderklimabotschafter ja auch durch eine Plakatkampagne. Stop Talking, Start Planting, hört auf zu reden, pflanzt. Und sie haben unglaublich viele Promis dazu gebracht, da mitzumachen. Etliche Staats- und Regierungschefs, aber auch zum Beispiel Peter Maffay, das Topmodell Gisele Bündchen, der Schauspieler Harrison Ford. Wie haben Sie zum Beispiel Harrison Ford dazu gekriegt, Gesicht Ihrer Kampagne zu werden?
Das war eine ganz verrückte, komische Geschichte. Wir waren da mal auf einer Konferenz. Ich glaube, war eine Klimakonferenz und da ist vor uns so eine große Menge an Leuten hinter einem Mann hinterhergelaufen. Und da hat einer meiner Mitstreiter gesagt, ich weiß nicht, wer das ist, aber der ist wichtig. Also sind wir da gleich hinterhergerannt und haben diesen Mann an dieser Spitze angesprochen, haben ihm uns kurz unsere Kampagne erklärt und ihn gefragt, ob er mitmachen möchte. Und dann hat er ja gesagt und dann haben wir das Foto mit ihm gemacht. Und danach haben wir die Menschen außenrum gefragt, wer das eigentlich gerade war. Das war Harrison Ford und so sind wir zu dem Bild gekommen.
Jetzt werben Sie ja nicht nur durch Klimabotschafter oder Plakatkampagnen dafür, Bäume zu pflanzen. Plant for the Planet hat inzwischen auch ein eigenes Stück Land in Mexiko, wo Bäume gepflanzt werden. 100 Mitarbeiter sind alleine damit beschäftigt, diese Bäume zu pflanzen, zu hegen und zu pflegen. Das Ganze finanziert sich erstmal durch Spenden. Ein Baum kostet 1 Euro. Das klingt für mich extrem wenig. Wieso ist das so preisgünstig?
Wir haben in Mexiko ein fantastisches Team aus diesen 100 Mitarbeitern mit unserer eigenen Baumschule, mit unserem eigenen tollen Team, das diese Bäume pflanzt und dann auch pflegt. Und weil wir das natürlich alles selber machen, können wir es schaffen, mit einem Euro einen Baum zu pflanzen und trotzdem unsere Mitarbeiter noch deutlich, deutlich besser bezahlen als die durchschnittlichen Einkommen in der Region.
Diese Bäume werden finanziert durch Spenden von Einzelpersonen, von Firmen zum Beispiel, oder durchs Essen von Schokolade. Sie haben quasi eine Vollmilchschokolade entwickelt. Die gute Schokolade gibt es in ganz vielen deutschen Supermärkten auch. Wie viele Tafeln muss man essen, um einen Baum zu finanzieren?
Mit 5 Tafeln wird ein Baum gepflanzt. Genau, der gesamte Gewinn der Schokolade geht in die Aufforstung. Das hat ursprünglich mal angefangen vor 8 Jahren, weil wir ein Projekt mit der Schokoladenindustrie machen wollten. Da wollte uns aber kein einziges Unternehmen unterstützen. Und da hat einer unserer Botschafter, der Max, der, ich glaube, der war damals 12, so als Spaß gesagt, dann machen wir unsere eigene Schokolade. Und daraus ist die Idee entstanden. Mittlerweile die meistverkaufte Fairtrade-Schokolade in Deutschland. Die Stiftung Warentest hat gesagt, dass es die beste Milchschokolade ist und eben im gesamten Gewinn werden Bäume gepflanzt. Also sind mittlerweile schon über 3 Millionen Bäume dank der Schokolade allein gepflanzt.
Und die Händler, das muss man jetzt auch mal positiv hervorheben, verzichten komplett auf ihren Gewinn und legen es einfach so in ihre Regale.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Finkbeiner, spannend finde ich folgende Überlegung aus Ihrem Buch. Sie haben in Bayern einen alten Bahnhof zur Zentrale Ihrer Initiative Plant for the Planet umgebaut, als Plus-Energiehaus mit Solarzellen auf dem Dach, entsprechenden Solarspeichern. Es gibt eine kostenlose Tankstelle für Elektroautos und so weiter. Das heißt, Ihre Mitarbeiter arbeiten dort klimaneutral. Das Ganze hat 200.000 Euro gekostet und Sie sagen trotzdem, wenn wir für diese 200.000 Euro Bäume gepflanzt hätten, wäre das fürs Klima noch effektiver gewesen. Wie kommen Sie zu dieser Aussage?
Mit diesen 200.000 Euro hätten wir insgesamt 200.000 Bäume pflanzen können. Das ist ein riesen Waldgebiet. Und diese Bäume würden natürlich viel, viel mehr CO2 aufnehmen, als wir durch dieses ja jetzt fast perfekte Gebäude oder ideale Gebäude verhindern können.
Also das heißt, der Faktor, wie viel mehr wäre das etwa?
Das haben wir nicht so genau ausgerechnet, aber sicher bestimmt mindestens Faktor 100.
Faktor 100?
Würde ich mal grob schätzen, aber werde ich nachher mal genau nachrechnen. Aber das heißt es ist kein Freibrief, dass wir sagen, dann pflanzen wir nur noch Bäume und machen sonst nichts. Ja, wir können durch Bäume pflanzen alleine das Problem auch nicht lösen. Aber es zeigt eigentlich, wie genial dieser Hebel der Bäume ist, und wie viel wir damit erreichen können.
Und es zeigt halt auch, dass man global denken muss. Ja, wenn man nur begrenztes Geld zur Verfügung hat, muss man überlegen, für was setze ich es wo ein, damit es möglichst effektiv arbeitet. Jetzt müssen ja auch in Deutschland neue Bäume gepflanzt werden. Wir haben aktuell ein Riesenproblem. Es ist schon vom Waldsterben 2.0 die Rede. Unser Wald verträgt die Dürre nicht, auch die Stürme, die es in den letzten Jahren immer wieder gab. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat 500 Millionen Euro im Klimafonds der Regierung beantragt, um mehrere Millionen Bäume neu zu pflanzen. Aber was für Bäume können das sein, Herr Finkbeiner, wenn die künftig mit Hitze und Dürre klarkommen müssen?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenprojekt, auch den deutschen Wald umzubauen, damit er von der Klimakrise nicht verloren geht. Das ist ein riesen, auch sehr kostspieliges Projekt. Und es gibt aber natürlich auch in Deutschland Bäume, die sich besser an die steigende Temperatur anpassen können. Also das ist ein absolut auch machbares Projekt. Aber natürlich noch viel, viel wichtiger, wie nur den eigentlichen deutschen Wald umzubauen, ist es, dass wir auch weltweit massiv aufforsten.
Klar, aber in Deutschland, was für Bäume kann man da jetzt künftig pflanzen und welche nicht mehr?
Wir haben auf jeden Fall viel zu viele Fichten in Deutschland und es gibt eine ganze Menge Baumarten, die da besser mit klarkommen. Aber das Wichtigste ist, es gibt nicht die eine Baumart, die das Problem löst, sondern dass wir Mischwälder pflanzen. Denn Mischwälder können sich viel, viel besser an verändernde Bedingungen anpassen als Monokulturen.
Anders aussehen, muss nicht nur der deutsche Wald in Zukunft, wenn es Klimaerwärmung gibt, sondern auch die Forstwirtschaft, die Landwirtschaft insgesamt, die verursacht derzeit mehr Treibhausgase, die Landwirtschaft, als der gesamte Transportsektor, also mehr als alle Autos, Züge, Schiffe und Flugzeuge zusammen. Was muss sich da verändern?
Das größte Problem in der Landwirtschaft ist einfach unser Fleischkonsum. Die Rindviehhaltung besonders verursacht extrem hohe Treibhausgasemissionen. Also ist eigentlich das Einfachste, was jeder Mensch auf der Welt machen kann, um was gegen die Klimakrise zu tun, ist weniger Fleisch zu essen. Ein Tag die Woche aufs Fleisch zu verzichten, ist ungefähr so wertvoll wie ein Tag in der Woche aufs Auto zu verzichten. Aber eigentlich ist es für fast alle viel, viel einfacher, aufs Fleisch zu verzichten, als aufs Auto. Also es ist fantastisch, wenn jemand Vegetarier wird, aber auch wenn man nicht gleich so weit geht, um Vegetarier oder Veganer zu werden, einfach weniger Fleisch zu essen, ist schon extrem wertvoll.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Finkbeiner, lassen Sie uns mal drüber reden, wo wir aktuell stehen. Es gibt das Pariser Klimaabkommen von Dezember 2015. Da haben sich 197 Staaten verpflichtet, alles zu tun, damit die menschengemachte globale Erwärmung nicht 2 Grad übersteigt, besser noch nicht 1,5 Grad übersteigt. Wieso ist dieser Unterschied von 0,5 Grad so relevant?
Das ursprüngliche Ziel der Regierung in der Welt war, dass der Temperaturanstieg nicht über 2 Grad hinausgeht, weil danach extrem schlimme Konsequenzen drohen. Aber dann kamen hauptsächlich noch die Inselstaaten, also die kleineren Länder auf der Welt, zusammen, die gesagt haben, 2 Grad, diese Grenze reicht einfach nicht, weil wir viele unserer Inseln einfach nach 1,5 Grad schon unter Wasser sind. Und so kam doch dieses zusätzliche Ziel dazu. Aber wenn wir uns anschauen, was wir heute tun, dann gibt es ein viel, viel düstereres Bild. Denn wenn man, denn als Teil dieses Pariser Klimaabkommens haben alle Regierungen der Welt eben Versprechen abgegeben, was sie tun werden, um die Klimakrise zu verhindern. Und auch wenn wir all diese Regierungen diese Versprechen perfekt so umsetzen würden, wie sie sich versprochen haben, würde das nicht mal für 2 Grad reichen, sondern wir wären bei ungefähr 3 Grad Temperaturanstieg. Die UN errechnet mit bei ungefähr 3,3 Grad. Und dazu kommt natürlich, dass eben die Regierungen der Welt diese Versprechen nicht so umsetzen, wie sie sie eben versprochen haben, sondern nur 14 Länder auf der Welt gerade auf dem Weg sind, ihre Ziele zu erreichen. Also wir sind weit von den 1,5 Grad und auch noch weit von den 2 Grad entfernt.
Dann schauen wir uns mal an, was Deutschland macht. Kehren wir mal vor der eigenen Haustür. Wie gut oder schlecht steht Deutschland da, was das Erreichen der eigenen Klimaziele betrifft?
Deutschland ist auf jeden Fall kein Vorbild für andere Länder, was die das Einhalten der Klimaziele angeht. Wir haben eben ganz klare Ziele für 2020 gehabt und vor einem Jahr hat die Bundesregierung diese Ziele aufgegeben. Wie wollen wir dann von irgendeinem anderen Land, wie wollen wir von Kenia zum Beispiel erwarten, dass sie ihre Ziele umsetzen, wenn so ein unglaublich reiches Land wie Deutschland sich nicht mal die Mühe macht, es selber zu tun?
Am 20. Dezember, also in noch nicht mal 2 Wochen, hat die Große Koalition einen großen Wurf zum Klimaschutz angekündigt. Wie viel erhoffen Sie sich davon?
Ich bin noch optimistisch, aber wenn man sich anschaut, was da bis jetzt herausgesickert ist, dann sind es viele kleine Schritte in die richtige Richtung, die alle ganz nett sind, aber einfach lang nicht ausreichen. Wir müssen viel, viel ambitionierter denken.
Was müsste denn passieren, Ihrer Meinung nach?
Wir brauchen ganz klar einen hohen Preis auf CO2, der es einfach teuer macht, viel CO2 herauszustoßen. Und mit so einem globalen oder auch nationalen Preis auf CO2 kann schon unglaublich viel erreicht werden. Aber was eben auch ganz wichtig ist, ist, dass wir eben nicht nur ans eigene Land denken, sondern auch an internationale Lösungen denken. Denn selbst wenn wir in Deutschland alles richtig machen, reicht es eben noch lange nicht aus, um die Klimakrise zu lösen. Deswegen müssen wir auch global mit anderen Ländern zusammenarbeiten. Da ist Bäume pflanzen eine Möglichkeit, aber es gibt noch ganz viele andere tolle Sachen, die man machen kann. Ein tolles Beispiel ist zum Beispiel Wüstenstrom. Wir müssen es afrikanischen Ländern erlauben, dass sie Wüstenstrom, den sie günstig in ihren Ländern herstellen können, auch nach Europa exportieren dürfen.
Können wir dann jetzt schon ohne Kohle auskommen, wenn wir das machen würden?
Wir können auf jeden Fall deutlich schneller von der Kohle aussteigen. Das Tolle von diesem Wüstenstrom ist, er ist grundlastfähig. Das heißt, er kann rund um die Uhr Strom produzieren, anders als zum Beispiel unsere Solarpanels hier in Deutschland. Ganz einfach, weil die zuerst nicht direkt Strom produzieren, sondern die produzieren Wärme in Wärmetanks und die können dann diese Hitze in diesen Wassertanks kann dann auch in die Nacht hinein gespeichert werden und dann produziert man in der Nacht noch diesen Strom und somit macht es das Umsteigen auf erneuerbare Energie viel leichter.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das Thema ist ja ein globales Klimakrise. Jetzt haben Sie das Problem, Herr Finkbeiner, selbst wenn wir versuchen, unseren CO2-Ausstoß zu minimieren, wenn wir Bäume pflanzen wie verrückt. Sie haben Klimaleugner wie Trump, die aus dem Abkommen von Paris aussteigen wollen. Sie haben Länder wie China, die gerade 300 neue Kohlekraftwerke planen, wenn wir versuchen, eher auszusteigen aus der Kohleverbrennung. Können Sie verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, es bringt ja eh alles nichts?
Also es ist erstmal unglaublich wichtig, dass wir in Deutschland als positives Vorbild vorangehen und damit andere motivieren, auch mitzumachen. Aber ist natürlich auch klar, dass wir auch über Deutschland hinaus gucken müssen und mit in anderen Ländern auf der Welt zusammenarbeiten. Ein wunderbares Beispiel dafür ist zum Beispiel Norwegen, die einfach mal Indonesien gesagt haben, wir zahlen euch 1 Milliarde US-Dollar, wenn ihr bestimmte Maßnahmen ergreift, um euren Regenwald zu schützen. Das hat natürlich, solche Aktionen können großen Hebel haben und ganz stark eben Ländern im globalen Süden helfen, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und davon profitieren wir natürlich alle.
Das bringt mich zu Fragen, die wir gekriegt haben während der Sendung. Die Hörer nehmen hier regen Anteil, zum Beispiel zu Lars Rosenfeld aus Trier. Der fragt, wer ist denn Vorbild in Sachen Klima, wenn es Deutschland nicht ist? Wäre das zum Beispiel Norwegen?
Norwegen produziert natürlich gleichzeitig eine ganze Menge Öl, den sie an die Welt verkaufen, aber gleichzeitig haben sie sonst auch wirklich Projekte, die sehr vorbildlich angesehen werden, genau. Und es gibt natürlich auch manche Länder auf der Welt, bei denen ich in dem Aufforstungsbereich beeindruckt bin. Die mexikanische Regierung tut eine ganze Menge und kein Land auf der Welt pflanzt so viele Bäume wie China zum Beispiel.
Jetzt haben wir alle gute Vorsätze. Auf der anderen Seite ist auch klar, nicht jeder kann wie Greta im Solarsegelboot, wenn er nach USA schnell muss, geschäftlich da wochenlang unterwegs sein, sondern da muss ich dann halt in den Flieger setzen. Gibt es denn auch neue Technologien, in die Sie Hoffnung setzen, dass Sie einfach sagen, wir können unseren Lebensstandard schon auch in gewisser Weise aufrechterhalten, auch wenn es in manchen Bereichen Einschränkungen geben muss, einfach weil neue Technologien aufkommen, die den CO2-Ausstoß minimieren?
Wir können uns auf jeden Fall nicht darauf verlassen, dass die Technologie es alles lösen wird. Wir werden sicher auch viele Sachen akzeptieren können, dass sie eben nicht so weiterlaufen. Ich bin zum Beispiel absolut dafür, dass Fliegen deutlich teurer wird, damit Leute auch deutlich weniger fliegen und dann doch lieber in Deutschland zum Beispiel in Urlaub gehen. Aber es gibt auch spannende Technologien, die langfristig vielleicht fantastisch sein könnten. Ein Beispiel davon ist, dass man mit günstigem Wüstenstrom aus CO2 in der Atmosphäre Flugkerosin herstellen kann. Und damit kann man dann eben fliegen und ist dabei CO2-neutral, weil eben kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre kommt. Also das sind fantastische, tolle Sachen, in denen aber leider noch gerade viel zu wenig geforscht wird. Ich glaube, erst dadurch, dass wir einen Preis für CO2 haben, eine CO2-Steuer, schaffen wir erst richtig diese Anreize für Flugunternehmen zum Beispiel, in solche Technologien zu investieren.
Jetzt gibt es einige Wissenschaftler, die sagen, das kommende Jahrzehnt ist vermutlich das Wichtigste in der Menschheitsgeschichte. Ihre Meinung, ist da was dran oder ist es vielleicht doch ein klein wenig übertrieben?
Nee, glaube ich, ist ganz richtig. Denn in diesem Jahrzehnt wird sich entscheiden, ob wir es schaffen, die Klimakrise zu lösen. Ganz einfach, weil wir, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden in 26 Jahren die 2-Grad-Grenze durchbrechen. In 26 Jahren werden wir die Grundlagen für 2 Grad gelegt haben. Also es geht jetzt alles ganz, ganz schnell. Es wird sich in diesem Jahrzehnt entscheiden, ob wir die Klimakrise abwenden.
Felix Finkbeiner, ich danke Ihnen dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich habe jetzt ein kleines Dankeschön für Sie. Ich greife mal unter den Tisch, Augenblick. Ich habe etwas für Sie von Peter Wohlleben, dem Bestsellerautor, dem SWR1-Förster, den kennen Sie ganz bestimmt auch. Der hat ja mit seinen vielen Büchern für den Wald sensibilisiert, für das Ökosystem Wald, was da Großartiges passiert. Sein berühmtestes Buch, Das geheime Leben der Bäume, gibt es inzwischen auch als tollen Bildband. Ich reiche den Ihnen jetzt mal rüber und wenn Sie den vorne aufschlagen, ist da auch eine persönliche Widmung für Sie drin.
Ach, klasse, vielen Dank.
Schlagen Sie mal auf, vielleicht lesen Sie mal kurz vor.
Oh, lieber Felix, als...
Ich helfe Ihnen mal. Mhm. Wohlleben hat viele Talente, ordentlich zu schreiben gehört nicht dazu. Da steht, als Bruder im Geiste sende ich dir herzliche Grüße und danke dir für deine Arbeit.
Ach, fantastisch. Vielen Dank, lieber Peter.
Nichts mehr hinzuzufügen, also in diesem Sinne, alles Gute für Sie und Ihre Arbeit und viel Erfolg beim Bäumepflanzen.
Danke.